das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Sie heißen Martin, Daniela oder Dirk. Deutsche Männer und Frauen, die zunehmend ein Problem für die Bundesrepublik Deutschland werden. Weil sie sich militanten Dschihadisten angeschlossen haben, weil sie in Syrien und im Irak für die Terrororganisation IS gekämpft haben und nun in Syrien in Haft sitzen. Kurdische Kämpfer haben sie gefangen genommen. Und nachdem US-Präsident Trump am Wochenende auch Deutschland aufforderte, seine IS-Kämpfer aus Syrien zurückzunehmen, steht die Bundesregierung jetzt vor der Frage, wie soll sie mit den mehreren Dutzend gefangenen Deutschen umgehen? Manche von ihnen sollen an brutalsten Verbrechen beteiligt gewesen sein und könnten auch hier eine Gefahr darstellen. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Experten Georg Maskolo. Schauen zunächst aber erst dahin, wo manche deutsche Extremisten wahrscheinlich noch kämpfen, um den letzten Rest des sogenannten IS-Kalifats. Ihr letzter Rückzugsort ist die kleine Stadt Bachuz an der syrisch-irakischen Grenze. Von dort fliehen nicht nur Zivilisten, sondern auch die Familien der IS-Kämpfer. Alexander Stenzel berichtet.
Hier in dem syrischen Flüchtlingslager Al-Hol haben viele Frauen des sogenannten Islamischen Staates Zuflucht gefunden. Auch die 19-jährige Leonora. Sie ist eine der letzten deutschen IS-Frauen, die die umkämpfte Stadt Bachuz verlassen konnte. Ihr Mann, ein deutscher IS-Kämpfer, wollte nicht aufgeben, aber er ließ sie und ihre Kinder gehen. Mehrere Jahre war Leonora beim IS.
Ich sage, ab dem Zeitpunkt, seitdem der IS Raqqa verloren hat, ist es kritisch geworden. Und jetzt, bevor ich rausgegangen bin aus dem IS, war es Horror. Es war richtig Horror. Die Stadt hieß Bachuz und dort bin ich fast verhungert.
Sie belagern die Stadt Bachuz. Die Kämpfer der kurdisch-arabischen Miliz SDF können für eine kurze Zeit Kräfte sammeln, die Konfliktparteien verhandeln. Die wenigen 100 IS-Kämpfer in Bachuz wollen sich mit ihren Familien zurückziehen in die Dschihadisten-Hochburg Idlib im Westen Syriens. Die SDF lehnt dies kategorisch ab und fordert eine bedingungslose Kapitulation. Bachuz, der letzte Rest des ehemals großen Kalifats am Ende, das verwaltungstechnisch schon längst zerstört ist. Nummernschilder des IS sind Geschichte. Das Gebiet, das sie kontrollieren, ist wirklich sehr geschrumpft. Und sie haben offensichtlich kaum noch Funkgeräte. Sehr wenige. Es gibt nur noch minimalste Kommunikation. Die Lage der IS-Kämpfer in Bachuz ist aussichtslos. Entweder Kampf oder Haft. Auch für die ausländischen Dschihadisten, unter ihnen sind etliche Deutsche. Aus Sicht der kurdisch-arabischen Miliz tragen die Heimatländer für ihre Staatsbürger die Verantwortung. Es gibt nicht genügend Möglichkeiten, sie vor Gericht zu stellen und sie für die Verbrechen anzuklagen, die sie den Syrern und den Irakern angetan haben. Wir sind bereit zu helfen, alles dafür zu tun, die Verhafteten in ihre Länder zurückzuschicken. IS-Frauen wie Leonora zum Beispiel hoffen, dass sie zurück nach Deutschland können, um dort ein neues Leben anzufangen, auch wenn es nicht leicht wird.
Gerade in Frankreich die ganzen Anschläge und da hat Deutschland bestimmt auch richtig Angst, wenn wir IS-Rückkehrer dann kommen. Und ich denke, alle sagen, ich will keine Probleme machen und vielleicht gibt es wirklich eins oder zwei drunter, die die Absicht haben, dort Terroranschläge zu machen. Aber was mich angeht und was die Frauen, die ich hier gesehen habe im UNICEF-Lager angeht, wollen wirklich einfach alle nur nach Hause und endlich ein ruhiges Leben bekommen. Ich will einfach
mein Leben leben. Aber wann und unter welchen Bedingungen Leonora und andere deutsche IS-Mitglieder aus Syrien zurückkehren können, ist noch völlig unklar. Für mich auch eine bessere
Zukunft bauen. Und damit zurück zu der Frage, was passiert eigentlich mit den Deutschen aus den Reihen des IS? Antworten von Anouk Scholain.
Wie viele Deutsche haben sich dem IS angeschlossen?
Etwa 1050 deutsche Islamisten sind seit 2013 in Richtung Syrien und Irak gereist, so das Bundesinnenministerium. Die meisten von ihnen sind Männer, überwiegend jünger als 30 Jahre. Geschätzte 200 der aus Deutschland ausgereisten starben. Etwa 300 kamen aus dem Kriegsgebiet wieder zurück. Jeder dritte Rückkehrer soll aktiv an Kämpfen beteiligt gewesen sein oder eine Ausbildung dafür absolviert haben.
Wie viele deutsche IS-Anhänger sind im Moment inhaftiert?
Insgesamt sitzen 42 Frauen und Männer wie Fared Saal in Syrien, dem Irak und der Türkei in Haft. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Sie alle haben nur oder auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Grundsätzlich haben alle deutschen Staatsbürger ein Recht auf eine Rückkehr nach Deutschland, wo sie sich dann gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen.
Was passiert mit IS-Rückkehrern in Deutschland?
Es gab bereits einige Prozesse gegen ehemalige IS-Mitglieder in Deutschland, wie hier in Celle. Knackpunkt bei der Strafverfolgung ist es, Beweise dafür zu bekommen, ob und wenn ja, welche Verbrechen sie in Syrien begangen haben. Ohne Beweise müssten auch IS-Anhänger in Deutschland auf freien Fuß gesetzt werden.
Georg Mascolo, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in Berlin. Wie gefährlich stufen Sie denn die gefangenen IS-Kämpfer ein?
Ich würde sie in drei Gruppen teilen. Da sind zunächst die Kinder, viele von ihnen Kleinstkinder, entweder dort unten geboren oder von ihren Eltern in diesen Irrsinn verschleppt. Von ihnen geht nun keine Gefahr aus. Dann sind da die Frauen, von denen sind einige der Ideologie sicher stark verhaftet, aber sie haben zumeist nicht an Kämpfen teilgenommen. Und dann gibt es eine dritte hochgefährliche Gruppe und einige von denen habe ich bei einer Reise nach Syrien im vergangenen Jahr sprechen können und erlebt. Die sind nach wie vor überzeugt von der Ideologie des IS. Die bedauern nichts, sie bereuen nichts. Und die Sicherheitsbehörden weisen darauf hin, dass diejenigen, die, wenn man so will, praktisch bis zum Untergang beim IS geblieben sind, natürlich diejenigen sind, die der Ideologie auf eine besondere Art und Weise verhaftet sind. Von diesen Menschen geht sicher eine beträchtliche Gefahr aus.
Und macht es dabei eigentlich einen Unterschied, wo die deutschen IS-Kämpfer gefangen sind? Es gibt ja welche in der Türkei, im Irak, aber auch in Syrien.
Ja, vor allem der Unterschied zwischen dem Irak und Syrien ist groß. Im Irak beispielsweise werden deutsche oder ausländische IS-Kämpfer vor Gericht gestellt, dort verurteilt. Das unterstützt die Bundesregierung beispielsweise auch. Mit dem Irak gibt es, wenn man so will, eine Form von Kooperation, von Abkommen, von Zusammenarbeit. Das gibt es eben mit Syrien nicht. Die Bundesregierung hat sich diplomatisch aus Syrien zurückgezogen. Die Kämpfer sind auch nicht in Händen des Assad-Regimes, sondern sie sind in den Händen einer kurdischen Miliz, die im Norden Syriens einen Staat ausgerufen hat, den wiederum niemand anerkennt, der militärisch aus der Türkei unter Druck steht. Es ist also eigentlich gar kein Staat, sondern er verwahrt diese Gefangenen nur. Er stellt sie nicht vor Gericht, er kann sie nicht aburteilen. Sie sitzen dort in Gefangenenlagern.
Das heißt, Sie sehen also auch keine Alternative dazu, deutsche Dschihadisten zurückzunehmen. Ich meine, wir fordern ja auch, dass Herkunftsländer wie Algerien oder Marokko Gefährder, die hier in Deutschland sind, zurücknehmen.
Ja, ich glaube, dass wir diese Verpflichtung am Ende haben werden. Übrigens weisen die Menschen dort unten in Syrien und im Irak auch noch auf was anderes hin. Die sagen, Tausende dieser Kämpfer sind aus Europa gekommen. Wie hat das überhaupt möglich sein können, dass sie hier hingekommen sind und diese schrecklichen Verbrechen begangen haben? Und die Kurden machen noch ein anderes Argument. Sie sagen, wir haben, wenn man so will, für euch, für den Westen, den IS schon besiegt. Wir können jetzt nicht noch die Gefangenenwärter der Welt sein. Deswegen bitten wir darum. Nehmt uns diese Gefangenen ab, stellt sie vor Gericht. Das haben übrigens die Kurden und auch die amerikanische Regierung schon seit über einem Jahr gesagt. Donald Trump hat mit seinen Tweets, wenn man so will, nur einen Druck in diese Debatte gebracht. Aber die Debatte ist tatsächlich nicht neu.
Sind die deutschen Behörden denn auf diese Rückkehrer vorbereitet?
Sie arbeiten jedenfalls seit längerer Zeit schon daran. Im sogenannten gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum gibt es eine eigene Arbeitsgruppe dafür. Und das Auswärtige Amt weist ja immer darauf hin, dass man so wenig wisse über diese deutschen Gefangenen, dass man sie dort unten konsularisch nicht betreuen könne. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist der Bundesnachrichtendienst seit Monaten in der Region. Er schickt Agenten nach Syrien, nach Kurdistan und befragt dort viele dieser Gefangenen. Und das, was sie aussagen, ob sie sich selbst belasten oder andere belasten, das wird im Wege von sogenannten Behördenzeugnissen hier dem Generalbundesanwalt und dem Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Also all das sind Vorbereitungen dafür, dass wenn diese IS-Kämpfer eines Tages nach Deutschland zurückkommen, dass man sie von der Straße kriegen kann, dass man sie verhaftet, dass man sie aburteilt, weil das ganz sicher auch sein muss. So richtig es aus meiner Sicht ist, diese Leute hier hinzuholen und vor Gericht zu stellen, so wenig möchte man erleben, dass die Justiz dann auf diese Herausforderung nicht gut genug vorbereitet wäre.
Georg Mascolo, vielen Dank für die Eindrücke nach Berlin.
Gern.
Die Umfragen unseres ARD Deutschland Trends zeigen es seit Jahren. Eines der drängendsten Themen für die Deutschen ist Wohnen und die Frage, was tut der Staat, damit Wohnraum bezahlbar bleibt? Im Schnitt geht in Deutschland ein Viertel des Einkommens Monat für Monat dafür drauf. Bei immer mehr Bürgern sogar fast die Hälfte. Sozialer Wohnungsbau könnte helfen. Vielleicht sogar nach dem Modell, das in Berlin für Aufsehen gesorgt hat. Das Modell Karl-Marx-Allee. Ein Beispiel für Rekommunalisierung. André Katschall zeigt, was dahinter steckt.
Der Aufschrei war groß. In der Karl-Marx-Allee wollte im vergangenen Jahr ein privates Unternehmen Wohnungen kaufen und, so zumindest die Sorge der Bewohner, anschließend die Mieten erhöhen. Die Straße, einst Stein gewordenes Symbol des real existierenden Sozialismus. Früher hingen hier DDR-Fahnen aus den Fenstern, heutzutage immerhin Klassenkampfparolen.
Hier geht es um unsere Stadt.
Ja, eben. Und für die anderen Mieter in Berlin vor allem auch, die auch betroffen sind von ähnlichen Privatisierungen.
Der Berliner Senat, der die Wohnungen zu Zeiten großen Leerstands in den 90er Jahren verkauft hatte, kaufte nun 300 Wohnungen zurück. Günstige Mieten garantiert. Ein Rekommunalisierungsmodell, das in Berlin gerade Schule macht. Nun ist ebenfalls in Ostberlin das sogenannte Kosmosviertel dran. 1800 Wohnungen, Kaufpreis 250 Millionen Euro. Freude groß.
Wow, klasse. Wir haben es doch endlich geschafft.
Geschafft, der Preisspirale zu entkommen. Denn die Berliner Mieten haben sich in den vergangenen 15 Jahren im Schnitt fast verdoppelt. Immer mehr Einwohner und immer mehr Wohnungen, die fehlen. Es werde einfach nicht genug neu gebaut und daran änderten auch kostspielige Wohnungsrückkäufe nichts, kritisieren viele Branchenexperten.
Dafür brauchen wir viel mehr Bauland. Das Bauland müssen wir ausweisen, auch das kostet Geld. Und dafür wird das Geld sicherlich sinnvoller investiert. Gleichzeitig könnte man im Neubau Sozialwohnungen fördern, sodass auch dort gewährleistet wäre, dass niedrige Mieten zur Verfügung stehen.
Der Mieterverein winkt ab. Das dauere zu lange. Den Mietern müsse sofort geholfen werden.
Die Kommune könnte gar nicht so schnell so viel bauen, wie sie jetzt zurückkauft. Das heißt also, Bebauungspläne dauern sehr lange. Die Kommunen haben auch wenig Bauland, vor allen Dingen im Innenstadtring.
Möglich also, dass das umstrittene Berliner Modell weitere Fortsetzungen findet.
Tja, wie geht also sozialer Wohnungsbau? Gute Antworten auf diese Frage finden sich traditionell auch in Wien. Und eines der bekanntesten Beispiele dürfte dieser riesige Komplex sein. Kurioserweise auch unter dem Namen Karl Marx. Der Karl-Marx-Hof mit Platz für fast 5000 Menschen steht seit Ende der 1920er Jahre. Aber er steht auch für eine Wohnungspolitik, an der Wien bis heute festhält. Die Idee der Gemeindebauten. Die Stadt hat so viele davon, dass sie heute als größte Hausverwaltung Europas gilt. Michael Mandlek.
Hallo, kommt rein.
Wir sind in der Wohnung von Jurastudentin Stefanie. Sie hat sich über die städtische Hausverwaltung namens Wiener Wohnen in diesem 28 Quadratmeter Apartment eingemietet. Pro Quadratmeter zahlt sie 5,80 Euro plus Betriebskosten plus 10% Steuern. Dafür keine zusätzlichen Aufschläge oder Maklerprovisionen, anders als in anderen europäischen Städten.
Also als Beispiel könnte ich mal München nennen. Also für solche Wohnungen wie die hier ist deutlich teurer. Und ich glaube, dass ich es mir auch nicht leisten könnte.
Stefanie lebt in einem sogenannten Gemeindebau wie diesem. Wegen akuter Wohnungsnot hatte die Stadt Wien vor rund 100 Jahren begonnen, mittels Wohnungsbauförderungen in nahezu allen Stadtteilen solche Gebäude zu errichten. Weil die Stadt auch in den Jahrzehnten danach den sozialen Wohnungsbau stetig vorantrieb und nichts davon verkaufte, hat sie heute einen Bestand von 420.000 Wohnungen im vollständigen Besitz oder in Beteiligungen. 62% der Wiener Bevölkerung, auch mit höherem Einkommen, können so vergleichsweise günstig und unbefristet in Wohnungen mit gedeckelten Mieten leben. Die soziale Komponente war in Wien stets maßgebend für die Wohnungsbauförderung.
Die Stadtregierung hat sich auch immer dazu bekannt, zu leistbarem Wohnen als Menschenrecht und an dem kommunalen Wohnbau und am geförderten Wohnbau festgehalten, sich keinen Trends hingegeben, die Privatisierung und den freien Kräfte des Marktes verfolgt haben.
Und es wird weiter kräftig gebaut, so wie hier im künftigen Stadtteil Seestadt-Aspern. Neuer Wohnraum für über 20.000 Menschen, ein Großteil davon städtisch gefördert. Allerdings hat das auch seinen Preis. 600 Millionen Euro investiert die Stadt Wien jährlich so in den sozialen Wohnungsbau.
Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Dazu jetzt der Kommentar von Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ja, die steigenden Mieten in deutschen Großstädten sind ein Riesenproblem.
Und ja, Bund und Länder sind gefordert zu handeln, und zwar umgehend. Der Plan, Wohnungen, die man einst an Finanzinvestoren verscherbelte, zurückzukaufen, mag da vielleicht populär sein. Aber nein, er ist keine gute Lösung. Wer bereits bestehende Wohnungen kauft, schafft nämlich keinen einzigen Quadratmeter zusätzlichen Wohnraum. Genau darum aber müsste es eigentlich gehen, denn die Mieten steigen ja vor allem, weil es in den begehrten Innenstadtlagen zu wenig Wohnraum gibt. Heute wissen wir, kommunale Sozialwohnungen vor Jahren meistbietend Großinvestoren zu überlassen, war kurzsichtig und falsch. Diese Wohnungen jetzt zu Höchstpreisen zurückzukaufen, wäre aber ein zweites Mal kurzsichtig und damit doppelt falsch. Was seit dem Verkauf passierte, ist doch das. Entweder die Investoren haben nicht saniert, dann wäre der Wohnraum veraltet und sein Kauf ein schlechtes Geschäft. Oder er wurde saniert, die Sanierungskosten von der Steuer abgesetzt und auf die Miete umgelegt. Wohnungen erst teuer zu kaufen, um sie dann billig zu vermieten, aber ist, genau, ein ebenfalls schlechtes Geschäft. Vor allem für uns Steuerzahler. Aber was denn dann? Ich sage, bauen, bauen und nochmals bauen. Warum denn nicht auch mit kommunalen Baugenossenschaften? Und warum dafür nicht die zweistelligen Milliardenerträge aus der Grunderwerbsteuer verwenden? Das würde zusätzlichen, bezahlbaren und modernen Wohnraum schaffen und damit auch ein zeitgemäßes Stadtbild. Hilft allerdings nur, wenn es schnell passiert. Also, worauf warten wir noch?
Matthias Deiß kommentierte. Kiew ist heute eine Stadt voller Trauer. Denn es war genau heute vor 5 Jahren, dass die proeuropäischen Demonstrationen und Proteste auf dem Maidan, dem zentralen Platz der ukrainischen Hauptstadt, eskalierten. Dass Barrikaden brannten, dass Menschen getötet wurden. Wie war es nochmal dazu gekommen? Auslöser ist im November 2013 die Entscheidung der Regierung Viktor Janukowitsch, ein Abkommen mit der EU doch nicht zu unterschreiben. Eine Absage auch an demokratische Reformen. Wenige Tage später beginnen dann die Proteste auf dem Maidan, im Zentrum für Europa gegen Präsident Janukowitsch. Und die Proteste wachsen in den folgenden Monaten an. Die Demonstranten sprechen inzwischen von der Revolution der Würde. Dann, am 18. Februar 2014, kommt es zur Eskalation. Heftige Straßenkämpfe, bei den Protesten sterben etwa 100 Menschen. 3 Tage später, am 21. Februar, flieht Janukowitsch dann nach Russland. Der Neuanfang für die Ukraine. Doch wie steht das Land heute da, 5 Jahre nach diesen Ereignissen? Aus Kiew, Birgit Firnig.
Mit Papierengeln gedenken sie der himmlischen 100, der Opfer, die vor 5 Jahren bei den Protesten auf dem Maidan ums Leben kamen. Die heutige Architektin Vita war noch Studentin, als sie mit ihren Freunden auf dem Maidan demonstrierte. Ihr ging es darum, keine Bestechungsgelder mehr zahlen zu müssen für einen Studienplatz oder beim Arzt. Wochenlang, ab November 2013, verliefen die Proteste dafür friedlich. Doch dann wurden die Auseinandersetzungen zwischen den Maidan-Aktivisten und den Spezialeinheiten der damaligen Regierung immer härter. Im Februar eskalierte die Gewalt. Bei den blutigen Kämpfen starben etwa 100 Menschen. Der Kampf gegen Korruption sei zäher als gedacht, meint Vita, da sich die alten Seilschaften vehement gegen Reformen wehren. Auch lähme der Krieg in der Ostukraine das Land. Trotzdem hätten sie gesellschaftlich viel erreicht. Vor den Protesten auf dem Maidan waren die Menschen viel misstrauischer untereinander. Als sie dann gemeinsam und ganz offen für eine Sache auf dem Maidan kämpften, war das wie ein Befreiungsschlag. Es hat alle inspiriert. Wir nutzen das in unserer Arbeit. Es entstanden Netzwerke, die bis heute die Ideen der sogenannten Revolution der Würde umsetzen. Daraus ist unter anderem eine neue Architektur hervorgegangen. Diese Architekten entwickeln die Entwürfe gemeinsam mit den Menschen, für die sie bauen. Kommunikation, die Stärkung einer Bürgergesellschaft sind ihnen wichtig. So entstand auch dieses Projekt Urban Space 500, ein Restaurant betrieben von 500 Besitzern, die jeweils 1.000 Euro investiert haben und einen Teil des Gewinns in soziale Projekte investieren. Wenn wir über das politische System sprechen, da hat sich nicht viel geändert. Aber der Maidan hat viel in Bewegung gebracht. Und die Menschen haben verstanden, dass sie nicht mehr auf die Regierung warten müssen, damit sich etwas verändert. Sie müssen es selbst machen, Eigeninitiative ergreifen, um ihre Straßen in Ordnung zu bringen oder eigene Firmen zu gründen. Mit riesigen Wandmalereien auf alten Plattenbauten soll zudem der Mief der Sowjetzeit abgestreift werden. Straßenkunst als Abnabelung von Russland und der gemeinsamen sowjetischen Geschichte hin zu Europa, ein zutiefst politischer Prozess. Die riesigen Kunstwerke und Erinnerungen an den Maidan ziehen sich mittlerweile durch das gesamte Stadtbild. So erhält die ukrainische Hauptstadt nach und nach eine neue Identität, ein neues Gesicht. Zumindest für die jungen Menschen, die damals für eine neue Ukraine demonstriert hatten, hat sich viel zum Guten gewendet. Aber auch sie wissen, der Weg hin zu mehr Freiheit und Demokratie ist noch weit.
Ina Ruck in Kiew. In 5 Wochen wählen die Ukrainer ihren Präsidenten. Folgt dann der nächste große Schritt Richtung Demokratie?
Sagen wir es mal so, die Tatsache, dass so kurz vor der Wahl völlig offen ist, wer sie gewinnen wird, weil 3 Kandidaten fast gleich aufliegen in den Umfragen, die ist schon ein Zeichen dafür, dass es hier doch sehr viel demokratischer zugeht als etwa in Nachbarstaaten wie Russland oder Weißrussland. Da wäre so etwas natürlich nicht denkbar. Aber ankommen wird es natürlich dann darauf, was nach der Wahl passiert, was der neue Präsident, die neue Präsidentin machen wird. Es gibt einen riesen Reformstau. Es muss endlich die Korruption angepackt werden, denn da hängt die Ukraine doch sehr hinterher.
Wie weit ist die Ukraine denn auf dem Weg zur Wahrheit? Wie weit sind die Strafermittlungen zu den Todesfällen auf dem Maidan?
Sehr schleppend geht das nur voran, viel zu schleppend. Und das hat einige Gründe, zum Beispiel oder vor allem, dass es diese große Anzahl von Fällen gibt, also die schiere Zahl. Dann gibt es sehr wenig wirklich erfahrene Ermittler hier. Und dann, und das ist zu verdanken der nicht stattgefunden habenden Justizreform, sitzen noch sehr viele Richter des alten Regimes in vielen Gerichten und die haben wenig Interesse an Aufklärung. Die Frage, wer da eigentlich geschossen hat auf dem Maidan, das ist ja längst eine politische Frage geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass Russland vor allem das Narrativ sehr erfolgreich verbreitet, dass da vor allem die Opposition geschossen habe. Obwohl natürlich alle Indizien in die ganz andere Richtung zeigen. Es sind ja ein paar wenige dem Polizisten auch auf dem Maidan erschossen worden, aber die weitaus meisten Opfer, die weitaus meisten Toten gab es unter der Opposition, unter den Demonstranten.
Ina Ruck, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Kiew. Der Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden wird dem Staat in nur wenigen Fällen zurückgezahlt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Alleinerziehende Mütter oder Väter erhalten die Hilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Nach Angaben des Familienministeriums wurden im vergangenen Jahr mehr als 2 Milliarden Euro ausgegeben, aber nur etwa 270 Millionen wieder eingetrieben. 2016 lag die sogenannte Rückgriffsquote noch bei 23%, 2017 waren es 19%, 2018 wurden nur noch 13% der Gelder wieder eingetrieben. Die EU will mögliche höhere US-Zölle auf europäische Autoimporte nicht widerstandslos hinnehmen. Eine Reaktion werde rasch und angemessen sein, kündigte ein Sprecher der EU-Kommission an. US-Präsident Trump legt eine Einschätzung des Handelsministeriums vor, ob die Einfuhr von europäischen Autos und Autoteilen die nationale Sicherheit gefährdet. Was zusätzliche US-Zölle für die deutsche Autoindustrie bedeuten könnten, dazu Markus Gürner aus der Frankfurter Börse.
Sicher ist noch nichts, aber wahrscheinlich sind Zölle bis zu 25% auf Fahrzeuge europäischer und damit auch deutscher Hersteller. Sonderbelastungen dieser Art kommen immer zur Unzeit und drücken natürlich die Stimmung und auch die Aktien der börsennotierten Hersteller. BMW, Daimler und VW heute im Minus. Das Szenario kann sich weiter verschlechtern. Ökonomen befürchten einen sehr deutlichen Rückgang bei den Exporten in die USA von bis zu 50%. Das würde auch die Gewinne drücken, die die Unternehmen aber dringend brauchen. Gerade deutsche Hersteller investieren aktuell immens in die E-Mobilität und auch in die Forschung alternativer Antriebe. Das kostet viel Geld, Geld, das durch zusätzliche Zölle wahrscheinlich nicht im notwendigen Maße zur Verfügung stünde.
Wegen verspäteter Züge fordern immer mehr Fahrgäste Entschädigungszahlungen von der Bahn. Den Konzernen kostete das im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Euro. 2017 betrug die Entschädigungssumme noch knapp 35 Millionen. Grund für den Anstieg sind vor allem Verspätungen im Fernverkehr. Das Montagsspiel der Fußball-Bundesliga ist unentschieden zu Ende gegangen. Nürnberg und Dortmund trennten sich 0:0. Dortmund ist weiter Tabellenführer mit 3 Punkten Vorsprung auf Bayern München. Soweit die Kurznachrichten. Weiter geht's wieder mit Ingo Zamperoni.
Die Zeiten waren schlecht im Schwarzwald Ende des 18. Jahrhunderts und so begab es sich, dass der Herzog von Württemberg einen Brief schrieb, in dem er anordnete, künftig seien im Schwarzwald Hüte zu fertigen als Weg aus der Armut. Vor genau 222 Jahren war das. Doch was als herzogliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme begann, das entpuppte sich als besondere Wirtschaftsförderung mit Tracht und Tradition. Denn seither gibt es diesen einzigartigen Hut. 14 wollene Bälle auf eingegipstem Stroh. Sie gehören heute zum Schwarzwald wie die Lederhose zu Bayern. Retro-Kitsch oder kultiges Alleinstellungsmerkmal? Martin Schmidt mit einer behutsamen Annäherung zum Schnapszahljubiläum.
Schwarzwald. Das ist Kirschtorte. Schwarzwald. Das ist Kuckucksuhr. Und Schwarzwald. Das ist
ganz sicher Bollenhut und Trachtenrock. Die Mädchen promenieren damit sonntags durch den Ort, auf Wunsch des Bürgermeisters.
Hier ziehen sie ihn freiwillig an, auch heute noch. Probe beim Musik- und Trachtenverein Reichenbach. Mit Bollenhut. 2 Kilo schwer, mit Stolz getragen.
Es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu anderen Trachten. Wenn man überall sieht, was der Bollehut doch jeden begeistert, macht schon Spaß zu tragen dann.
Die Herstellung? Eine Kunst. Beherrscht nur noch von 2 Frauen. Ein einfacher Strohhut, mit Gips überzogen. Darauf die Wolle.
Das Schwierigste? Die ovale Form der Bollen. Das Geheimste? Die Anordnung der 14 Bollen auf dem Hut.
Gutach, Kürnbach und Reichenbach. 3 kleine Gemeinden. Nur hier gehören die Bollen eigentlich zur Tracht. Ihre Hüte aber längst Aushängeschild einer ganzen Region. Mal werbewirksam, mal künstlerisch.
Das ist einfach ein tolles Ding und den hat sonst niemand anderer auf der Welt. Das ist ein echter Seller, in Börner, würde man heute sagen.
Da ist noch die Sache mit der Bollenfarbe. Schwarz bedeutet verheiratet.
Wenn Sie die roten Bollenhüte haben, dann sind Sie noch ledig. Was nicht heißen soll, dass Sie noch zu haben sind.
Viele fällt schwer, der Rote abzugeben, wenn Sie dann das Schwarze anziehen müssen. Also von dem her ist der Rote schon schöner zum Angucken auch.
Er ist Schwarzwald. Der Bollenhut. Damals und heute.
Und was für ein Wetter nicht nur in der Heimat des Bollenhuts, sondern im ganzen Land herrscht in den kommenden Tagen, das weiß Sven Plöger.
Ja, und er denkt im Moment noch intensiv darüber nach, wie ihm denn selbst so ein Bollenhut stehen würde. Aber das räume ich beiseite und sage, es gibt morgen eine kleine Veränderung, denn es durchquert uns oder vielmehr überquert uns eine Kaltfront. Richtig kalt wird es dahinter allerdings nicht. Temperaturen etwas gedämpft, ein paar Wolken, ein paar Regentropfen, wo sich mancher auch schon wieder drüber freut. Auch die Natur braucht schon wieder Wassernachschub und dann kehren die Frühlingstemperaturen fast schon wieder zurück. So, das war die kurze Zusammenfassung. Jetzt gucken wir auf Temperaturen. Heute Höchsttemperatur Aue im Erzgebirge 18,7 Grad. Bisher die mittlere Februardekade. Das sind die Tage vom 11. bis 20. Februar. Da war Geilenkirchen vorne. Das wurde vorgestern erreicht mit 20,6 Grad. Und insgesamt waren wir da schon fast ganz oben dran im Jahr 1949 oder vielmehr seit 1949 haben wir in Freiburg im Breisgau den höchsten Wert 1990 erreicht mit 21 Grad. Wir schauen auf den Satellitenfilm. Sie sehen hier ein Frontensystem. Das ist das, wovon ich gerade sprach, was in unsere Richtung zieht. Morgen früh am Niederrhein schon die ersten Tropfen möglich, auch hier im Nordwesten. Ansonsten noch meistens klar, örtlich gerade Richtung Vogtland und Hessen teilweise Nebelfelder. Temperaturen in Bayern, vor allen Dingen im Südosten, noch mal strenger Frost bis minus 10 Grad, im Westen plus 7. Dann zieht der Regen in der Nordhälfte durch, erreicht den Süden teilweise auch dann am Nachmittag. Dahinter wird es schon wieder freundlicher. Und wenn wir auf die Aussichten schauen nach den Temperaturen, die morgen bei 9 bis 14 Grad liegen, dann sieht man, dass es Wolkenfelder und auch ein bisschen Sonnenschein gibt und wir am Donnerstag schon wieder 15 Grad haben. Also der Frühling ist irgendwie ein bisschen angekommen jetzt im Februar, Ingo.
Und irgendwann gibt es dann die Wettervorhersage mit Bollenhut. Ich glaube, das wollen wir alle mal sehen. Sven Plöger, vielen Dank dafür. Ist ja bald Karneval. Ja, eben, genau. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt direkt im Anschluss um ein Land mit zwei Präsidenten, Venezuela. Ein Weltspiegel extra über die Folgen dieses Machtkampfes in Südamerika. Um 0.40 Uhr bringt sie das Nachtmagazin auf den neuesten Stand und morgen begrüßt sie dann Pina Atalay an dieser Stelle. Einen schönen Abend noch. Tschüss.